Krumme Straße ist der gemeinsame Podcast der Zeitschrift Merkur und des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Kultur. Manchmal interessiert uns ein Thema, manchmal die Person und ihr Schaffen. Entsprechend unterschiedlich ist das Format der Gespräche. Die Krumme Straße können Sie auch abonnieren. Auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich direkt auf den Seiten des Merkur und des KWI. Gastgeber sind heute Hanna Engelmeier vom Kulturwissenschaftlichen Institut Essen und Eckehard Knörer, Herausgeber des Merkur.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Krummen Straße. Wir haben heute Morten Paul zu Gast. Morten Paul ist auf der Welt viele Dinge natürlich. Er ist aber vor allem Autor eines Buchs, das Surkamp-Theorie heißt und im Untertitel eine Buchreihe im philosophischen Nachkrieg. Das Buch ist 2023 in Leipzig bei Spector Books erschienen. Dieses Buch stellt die Surkamp-Theorie-Reihe vor, die sehr einflussreich gewesen ist. Dort ist zum Beispiel die Struktur wissenschaftlicher Revolution von Thomas Kuhn erschienen oder Erkenntnis und Interesse von Habermas, Bourdieus Soziologie der symbolischen Formen und viele andere Bücher, die sehr einflussreich gewesen sind. Dieses Buch beruht auf der Dissertation von Morten, ist viel beachtet, rezensiert und auch hoffentlich von vielen gelesen worden. Das ist ja nicht immer das Gleiche. Das Buch ist deshalb von großem Interesse gewesen, weil es sich Theoriegeschichte zugewandt hat, und zwar als Geschichte von Institutionen, Publikationsweisen und Textgattungen, in denen Theorie zirkuliert. In dieser Linie hat Morten auch zuletzt weitergearbeitet, aber seinen Fokus verschoben. Ich will jetzt eigentlich nicht sagen verengt, weil das Thema, mit dem er sich vor allem beschäftigt, kein kleines ist. Es geht nämlich um Faschismus bzw. Faschismus-Theorien. Im vergangenen Jahr ist im Februar in der Berlin Review ein Text von Morten Paul erschienen, der Faschismus als Lustgewinn heißt, der, so wie ich das sehen kann, auch weithin gelesen worden ist und der deshalb, glaube ich, viele Leute beschäftigt hat, weil er Faschismus konturiert als eine maßgeblich auch durch affektive Ökonomie gesteuertes Phänomen. Es geht also nicht darum, Faschismus vor allem als einen Effekt von wirtschaftlicher Verelendung oder fehlender Bildung zu erklären. Nicht Theoretisierung des Faschismus, sondern eigentlich Historisierung von Faschismustheorie und das Betrachten eines Wechselspiels von Theoriegenese und Theoriebedarf ist, würde ich sagen, eins der Projekte, das Morten Paul ganz prononciert verfolgt. Das hat er zwischen 2023 und 2025 auch als mein Kollege, als Fellow am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen getan. Mittlerweile ist er allerdings wissenschaftlicher Mitarbeiter am Germanistischen Institut an der Ruhr-Universität Bochum. Am KWI hat 2024 auch eine gemeinsam mit Stefan Höhne organisierte Tagung stattgefunden mit dem Titel Was war Faschismustheorie und einem ganz geschmeidigen Untertitel, der lautete nämlich Epistemologie, Poetik und Medialität einer heterodoxen Gattung. Aus dieser Veranstaltung ist auch ein Sammelband hervorgegangen, der dieser Tage beim Verbrecher Verlag erscheint und eben auch Was war Faschismustheorie heißt und im Herbst diesen Jahres erscheint bei Surkamp in gemeinsamer Herausgeberschaft mit Fernando Esposito der Band Faschismus, ein Reader. Die Auseinandersetzung mit Faschismus und Faschismustheorien ist allerdings nicht nur am KWI, insbesondere durch Morten vertreten, ein wichtiges Thema geworden, sondern ist auch im Merkur zuletzt recht präsent gewesen. Im März sind gleich zwei Texte zum Thema erschienen, nämlich einmal Patrick Eiden Office Essay über die Begriffsbildung Faschisierung und dann auch noch ein Beitrag von Gunnar Hindrichs mit dem Titel Integrierte Desintegration, der nach der Tauglichkeit des Faschismusbegriffs für die Beschreibung und Analyse gegenwärtiger politischer und sozialer Entwicklung fragt. Das heißt, dass aus unerfreulichem oder unschönen Anlass Faschismus also ein verbindendes Thema für das KWI und auch für den Merkur ist, weshalb wir uns sehr freuen, dass Morten hier ist, um uns zu erleuchten, hoffe ich. Und ich würde gerne basal einsteigen und dich erstmal fragen, warum brauchen wir jetzt Faschismus-Theorie und nicht zum Beispiel Theorie antifaschistischer Praxis? Oder ist es sogar schon dasselbe? Sag mal, bitte.
Ja, du fängst natürlich gleich mit einer großen Frage an. Erstmal vielen Dank, dass ihr mich hier eingeladen habt, zu sprechen mit euch. Ich freue mich sehr und bin gespannt, wo wir ankommen am Ende dieses Gesprächs. Vielleicht kann ich versuchen, das in zwei Schritten zu beantworten. Also der erste Schritt wäre, ein bisschen deine Analyse von meiner Aussage oder deine Beobachtung zu meiner Aussage ein Stück weit zurückzuweisen und zu sagen, ich habe oft den Eindruck, es ist weder so zentral noch so produktiv, immer zu entscheiden, ist das jetzt faschistisch oder ist das nicht faschistisch, ja? Damit folgt man eigentlich selbst so einer identifizierenden Logik, ja, die, glaube ich, für soziale, historische, menschengemachte Phänomene in der Regel nicht richtig greift. Ja, also das wäre jetzt sozusagen so ein grundsätzlicher Vorbehalt dagegen. Was mich mehr interessiert, ist die Frage, kann man mit bestimmten Analysen, die unter dem Rubrum Faschismustheorie erfolgt sind und die am Beispiel zum Beispiel des historischen Faschismus entwickelt wurden, kann man damit Gegenwartsphänomene richtig fassen und beschreiben. Ja, also das wäre sozusagen das Erste. Also insofern interessiert mich mehr zum Beispiel zu fragen, sind bestimmte Rhetoriken faschistisch, also das adjektivisch zu benutzen, ja, und lässt sich das genau bestimmen, als jetzt zu sagen, Trump und die Regierung derzeit in den USA ist ein faschistisches Regime. Ja, also da würde ich sozusagen einen Unterschied machen. Und jetzt zu der Frage, ist sozusagen Faschismus der Name eines bestimmten historischen Phänomens oder ist damit eine Art politische Option, die es immer gibt oder eine bestimmte, sage ich mal, Dynamiken, politische Dynamiken, die immer eine Rolle spielen können, bezeichnet. Ich glaube, das ist relativ klar, dass es halt beides ist. Das ist immer die blöde Antwort, die man nicht haben will. Aber mir scheint es schon so, dass wenn man jetzt versucht, den Faschismus präzise zu fassen, in seiner Entstehung Anfang des 20. Jahrhunderts mit Wurzeln und Vorläufern im 19. Jahrhundert, dann kann man sagen, glaube ich, relativ plausibel sagen, der Faschismus ist eine bestimmte Reaktion auf sozusagen die Entwicklung, moderne Entwicklung zur Massenpolitik, ja, wie sie sozusagen im Anschluss an die Französische Revolution, im Zuge von Industrialisierung und so weiter sich vollzieht, ja, reagiert in gewisser Weise darauf und insoweit und reagiert auf eine bestimmte Krise, in die damit die Frage politischer Gemeinschaftsbildung eigentlich gerät. Ja? Und wenn man das so fasst, dann kann man sagen, das gilt natürlich auch schon vor sozusagen 1933 oder vor 1919 oder vor 1923 in unterschiedlichen Ausprägungen. Und dann kann man da bestimmte Dynamiken, die wir prononciert dann sozusagen ab 1919 vielleicht feststellen können, kann man dann sozusagen auch schon im 19. Jahrhundert beobachten und, glaube ich, präziser beschreiben in diesem Rückblick. Ja. Und man kann natürlich sagen, dass die Fragen, die damit aufgeworfen sind, eben auch heute noch nicht erledigt sind. Also dass die sich natürlich in anderer Weise stellen, auf anderer Grundlage stellen, aber dass sie nicht erledigt sind und dass solange die nicht erledigt sind, und es wäre eine Frage, können die überhaupt jemals erledigt sein? Darüber könnten wir diskutieren, aber müssen wir vielleicht gar nicht. Wenn die heute noch nicht erledigt sind, dann ist natürlich klar, dass das weiterhin eine bestimmte Option bleibt, die in Krisensituationen, glaube ich, eine große Attraktivität entfalten kann. Und ich meine, das ist, glaube ich, eine Herangehensweise, die ich auch deshalb attraktiv finde, also dieses zum Beispiel in Hannah Arendts Buch die Ursprünge und Elemente des Totalitarismus, würde ich sagen, sie macht mit dem Verhältnis zwischen Faschismus und Imperialismus genau so eine Bewegung, so eine Wechselbewegung. Ich finde das attraktiv, weil mir scheint, dass wir so sowohl aus der Gegenwart die Vergangenheit genauer fassen können und neu bestimmen können und aus der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit die Gegenwart. Ja, und auch da sozusagen eine Verbeweglichung ins Spiel bringen, statt irgendwie ein starres Abgleichen. Ja, was eben nie hinhaut, glaube ich. Also das ist bei Phänomenen historischer Art gibt es nicht diesen genauen, diese genaue Entsprechung. Ja,
zum Punkt der Bewegung würde ich auch noch mal gerne zurückkommen, oder Mobilisierung könnte man vielleicht ja auch sagen, also weil mir leuchtet das schon ein, was du sagst. Die Frage ist aber jetzt ja nun wirklich, die also dich in deiner Arbeit beschäftigt und die auch in den Texten von Patrick Aidenhoffe und Gunnar Hindrichs eine Rolle spielte, war was fasst der Begriff, warum braucht man ihn überhaupt? Also denn das, was wir auf der Empirie-Ebene beobachten, also vor allem die Ausbildung von Autoritarismen, Ansätze zu totalitären Herrschaftssystemen und so weiter, hat ja eben auch diese Namen, also zum Beispiel Autoritarismus oder Totalitarismus, dann gibt es in all diesen Systemen, über die wir sprechen, auch zum Beispiel populistische Elemente und so weiter. Also es gibt einen ganzen Strauß an Begriffen, mit denen man das belegen kann. Und der des Faschismus hat offenbar ein besonderes Interesse. Gleichzeitig ist es so, dass der überhaupt kein Mobilisierungspotenzial hat, außer für die Gegenseite sozusagen, weil sich also niemand hinstellt und identitär sozusagen sagt, ich bin Faschist, oder nur in Ausnahmefällen. Also du hast Bolsonaro jetzt zum Beispiel genannt. Ja. Also das heißt, Faschist ist in dem Sinne keine Identität, bei der sich Leute anschließen würden. Selbst die Leute, die wir als Faschisten beschreiben würden das zurückweisen. Und falls man den Begriff meinetwegen für mager anwenden würde, würde man sagen, nein, also wir interessieren uns dafür, unsere schöne Heimat zu erhalten. Und wir haben also einen starken Vergangenheitsbezug, in dem wir glauben, dass es dort besser war und so weiter. Also keine kein Mobilisierungspotenzial auf der Seite, die es vielleicht betrifft, sondern ausschließlich auf der Gegenseite. Also bei denjenigen, die das problematisieren möchten, historisch ausleuchten und so weiter, wie du das machst. Was bringt der Begriff denn dann?
Also erstmal, ich glaube, da muss ich verschiedene Sachen, da würde ich gerne verschiedene Sachen versuchen zu sagen. Erstmal würde ich gerne die Beobachtung einbringen, dass genau in der Frage, ob Faschismus wieder einen positiver, affirmativer identitärer Bezug Punkt wird für politische Bewegung. Ich glaube, dass da gerade Bewegung drin ist in dieser Frage. Dass wir uns es nicht so einfach machen sollten, zu sagen, es ist ja nur eine Fremdzuschreibung, ja, darauf bezieht sich gar niemand mehr. Ich glaube, dass da gerade was ins Rutschen gerät.
An welchen Stellen siehst du das?
Also man kann das sehen, ich meine, Patrick erwähnt das ja eingangs seines Textes, ne, dass Trump irgendwie bei dieser Rede, bei diesem Besuch von Mamdani, dem neuen Oberbürgermeister von New York, ne,
hat nichts dagegen, so kommt, zu werden.
Sagt, hier, stress dich nicht, sag einfach, ich bin Faschist, ist mir egal. Ja, das ist also würde ich es so ein Beispiel. Als anderes ist, glaube ich, diese ganzen Begriffspolitiken, die ja eben nicht mehr nur auf die neue Rechte beschränkt sind, sondern die sich auch bei Spitzenfunktionären der AfD finden, wo so Bezugnahmen auf Aspekte des Nationalsozialismus und des Faschismus sozusagen ins Spiel gebracht werden, dann rudert man wieder ein bisschen zurück. Wenn es Gegenwind gibt, bringt das an anderer Stelle wieder ins Spiel.
Oder ja, zum Beispiel auch, also da, wo die Linie sowieso nie ganz gekappt war, in Italien, wo
absolut
natürlich die Postfaschisten
absolut
eigentlich
absolut
kein Problem haben.
Absolut. Also insofern würde ich sagen, also das ist das Erste. Das Zweite ist ja, es ist die Frage, wie brauchbar ist der Begriff als politischer Kampfbegriff? Ich bin mir da selber nicht sicher. Ja, also wie sinnvoll ist das? Kann man, also selbst auf der Gegenseite, kann man damit noch effektiv mobilisieren, nutzt sich das schnell ab und so weiter. Woran ich festhalten möchte ist, und das ist eigentlich für mich entscheidend, ist, dass es analytisch sinnvoll ist, diesen Begriff zu benutzen, wenn man gegen aktuelle nationalistische, menschenfeindliche, anti-egalitäre, misogyne, rassistische Bewegungen mobilisieren will. Ja? Und zwar deshalb, weil der Faschismusbegriff, meine ich, andere Dinge meint, als wenn man von Autoritarismus oder Populismus spricht. Diese anderen Dinge sind für mich einmal, dass Faschismus etwas mit einer politischen Dynamik zu tun hat, während Autoritarismus oder auch totalitäre Regime oder so weiter in der Regel erstmal sowas meinen oder auch sowas meinen wie eine statische Situation, ein Orientieren an Autorität, an Staatlichkeit. Ja, demgegenüber akzentuiert meines Erachtens der Faschismusbegriff eine politische Dynamik, eine sich beschleunigende und dann auch sozusagen freilaufende Dynamik der Massenmobilisierung. Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Deleuze und Guattari haben das ganz toll, Guattari 1973 in Mailand sagt, der Faschismus bringt die Menschen zum Tanzen in einer Weise, wie das ein Polizeistaat oder eine Militärdiktatur niemals könnten. Ja, und das markiert er als ein zentrales Moment. Und ich glaube, dass diese populäre Anrufung ganz wichtig ist und die natürlich dann auch direkt den Faschismus als politisches Projekt eben in Bezug setzt auf die Frage von Massenpolitik und auch auf die Frage von Demokratie und Souveränität und Selbstrepräsentation. Ja, ja. Und insofern glaube ich, und da würde ich eben stark machen, nützt uns der Begriff was? Und es kommt eben darauf an, diese Form von Subjektivierung, von Anrufung, von in Bewegung Setzung, ja, die präzise zu beschreiben an Gegenwartsphänomenen. Und dafür finde ich ihn nützlich. Und da, glaube ich, entfaltet er dann auch eine antifaschistische Wirkung. Und dafür ist es, wie gesagt, für mich nicht so relevant zu sagen, ist jetzt diese oder jene Person, Partei und so weiter faschistisch. Also ich glaube, es gibt gute Gründe, präzise zu trennen. Ja, es gibt gute Gründe, zu sagen, nein, das ist jetzt kein faschistischer Staat in dem Sinne, wie Italien und Deutschland faschistische Staaten waren, weil die Wege der Gesetzgebung sind noch nicht außer Kraft gesetzt. Es gibt nicht eine Partei, sondern es gibt eine Parteienvielfalt, es gibt noch freie Wahlen und so weiter. Ne? Man kann diese Differenzen alle machen und soll die auch machen. Also das ist wichtig. Ja? Ist auch wichtig zu sagen, zielt denn überhaupt eine Partei wie die AfD darauf, diese Regeln außer Kraft zu setzen oder nicht? Also diesen Unterschied soll man und muss man machen. Man kann aber trotzdem sagen, dass die Art und Weise, wie die AfD zum Beispiel über ihre digitale Kommunikation oder auch wie Björn Höcke in seinen Reden sozusagen sein Publikum anspricht und versucht einzubeziehen, sozusagen eine faschistische Dynamik entfalten, dass da eine faschistische Rhetorik am Werk ist, dass da der Nation- oder Volksbegriff in einer Weise mobilisiert wird, wie das sozusagen im Faschismus der Fall ist und so weiter. Also das wäre für mich wichtig und daran würde ich auch festhalten und da würde ich die Produktivität sehen.
Ja, also es gibt ja zum Beispiel auch andere Vorschläge, wie den von Enzo Traverso von Postfaschismus zu sprechen und es also als ein transhistorisches Konzept, wie er sagt, darzustellen, was also die Verlängerung dieser Form, die du jetzt gerade genannt hast, also insbesondere Massenmobilisierung bestimmter Affektpolitiken und so weiter, von Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart zu verlängern. Mag eine Petitesse sein, ob man jetzt Postfaschismus oder Faschismus sagen will. Der Kern bleibt ja der gleiche. In einem Gespräch, das du mit Alex Demirovic, Lüstelier und Tatjana Söding geführt hast und das man auch in dem Band Was war Faschismustheorie nachlesen kann, sagt Alex Demirovic, dass ihn also eben die Rede vom Faschismus als diese Art von Kriterien abhaken sozusagen nicht überzeugt, weil er eben sagt, dass es bei Faschismus um eine Art von Ausnahmeherrschaft handeln würde, die man also als Ergebnis einer bestimmten Form der Krise von Herrschaft sprechen müsste. Und das wäre eben genau das nicht, was man heute sehen könnte. Und in eine ähnliche Richtung hat Gunnar Hindrichs in seinem Essay im Merkur auch argumentiert. Also ich fordere den Begriff quasi nochmal heraus und bin eben auch nicht zu 100% davon überzeugt, dass man ihn so hernehmen kann, bin aber gleichzeitig auch unzufrieden damit, dann zu sagen, ja gut, wir müssen das Präfix Post davor setzen, um zu sagen, jetzt ist aber die Gegenwart sozusagen.
Also ich meine, bei Enzo Traverse würde ich sagen, diese Idee, das als transhistorisches Konzept zu verstehen, ist ja insofern interessant, weil er vorschlägt, die Begriffs- und vor allem die Verwendungsgeschichte des Wortes selber mit einzubeziehen in die Gegenwartsanalyse, ja, und zu sagen, egal, ob man sich heute positiv oder negativ auf den Begriff bezieht, ob man ihn analytisch verwendet oder als Kampfbegriff, ist man immer schon drin in dieser Geschichte, in der es eben diese Begriffsverwendung gab.
Die Bezugnahme bleibt immer erhalten, sagt er sozusagen.
Genau.
Also auch quasi, auch wenn man sagt, das ist der Begriff, der nicht funktioniert, dann bleibt er als Negatives sozusagen erhalten. Deswegen muss es vorkommen.
Ja. Also das finde ich produktiv und hilfreich. Ich meine, Patrick Aidenhofer hat ja in seinem Text das eigentlich schon für den Beginn sowohl des faschistischen Projekts als auch für die kritische Auseinandersetzung mit dem Faschismus stark gemacht, wo er sagt, eigentlich diese Begriffsdebatten gehen schon ein in die Konstitution der politischen Bewegung des Faschismus. Ja, also wenn ich das richtig erinnere, schlägt er vor zu sagen, im gewissen Sinne verschaffen die Gegner des Faschismus durch ihren Versuch, ihn zu begreifen, dem Phänomen eine Kohärenz, die in der Selbstbeschreibung der Faschisten gar keine Rolle spielt. Also das finde ich eine interessante Beobachtung und dann kann man überlegen, ne, wie geht das dann weiter. Was ich nicht überzeugend finde, ist in diesem Sinne, wie Enzo Traverso und auch andere mittlerweile das machen, von Postfaschismus zu sprechen. Ich glaube, das ist eine Verlegenheitslösung.
Ja.
Und ich glaube, dass wir eher dann beraten sind, eher zu sagen, dieser oder jener Aspekt, diese oder jene Entwicklung, dieser oder jener Mechanismus ist faschistisch und was anderes ist vielleicht nicht faschistisch. Ich meine, wenn man in die Geschichte guckt, ja, so in die Etablierung der faschistischen Systeme, auch da gibt es nicht diese absolute Kohärenz oder so. Also je nachdem, in welchem Moment zum Beispiel der italienischen Geschichte wir gucken, auch in welchem Moment der deutschen Geschichte wir gucken, werden wir unterschiedliche Situationen feststellen. Die historische Faschismusforschung hat insofern in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eigentlich mittlerweile schon ohnehin vorgeschlagen, den Faschismus vielleicht gar nicht sozusagen als ein einheitliches Objekt des Wissens zu konturieren, sondern hat, wie Wolfgang Schieder eben zum Beispiel von Phasen gesprochen, ein Phasenmodell entwickelt oder wie Robert O. Paxton ein Stadienmodell entwickelt. Die nehmen darin schon sozusagen eine gewisse Art von Folgerichtigkeit in der Entwicklung, im Entwicklungsverlauf an, aber gestehen damit natürlich ein, dass nicht jedes System, jede Phase zum Beispiel durchlaufen muss. Ne? Nicht jede Bewegung muss die gleiche Entwicklung nehmen. Und diese Art von Verbeweglichung des Konzepts finde ich, habe ich ja eingangs auch schon gesagt, eigentlich hilfreich, um das zu betrachten. Und dann ist natürlich Alex Demirovic vollkommen zuzustimmen, insofern, dass es noch kein Bruch mit den Regeln und Mechanismen der parlamentarischen Demokratie gibt in den Ländern, die wir jetzt betrachten. Ne? Also wenn wir jetzt Russland angucken, ist der Fall vielleicht schon wieder anders und so. Aber für Deutschland, für Frankreich, für die USA gibt es das noch nicht. Wir haben keine Aussetzung des Rechtsstaats, wir haben aber massive Angriffe auf die rechtsstaatlichen Institutionen, wir haben massive Angriffe auch auf die juristischen Grundlagen dieser Institutionen, wir haben durchaus eine Brutalisierung des politischen Miteinanders, wir haben durchaus eine Infragestellung der etablierten Mechanismen der Deliberation, ja, also wir haben durchaus diese Momente, und da muss man eben gucken, wie stehen die im Verhältnis zu anderen Sachen, wie stehen die zu Beharrungskräften? Ich meine, es ist vielleicht schon einfach wichtig daran zu erinnern, dass sowohl in Italien als auch in Deutschland der Faschismus nicht durch einen Staatsstreich an die Macht gekommen ist. Ja, also insofern ist es vielleicht sozusagen, und es ist vielleicht auch wichtig daran zu erinnern, dass vor 1933 in Deutschland die NSDAP und im engeren Sinne faschistische paramilitärische Gruppen nur ein Akteur unter vielen nationalistischen, autoritären und so weiter Akteuren waren. Und es natürlich immer wichtig ist, dieses Zusammenspiel anzugucken. Vielleicht noch ein Wort, vielleicht kann man später rausschneiden oder nicht. Vielleicht noch ein Wort zum Begriff des Postfaschismus. Ich finde, es gibt eine sehr präzise und hilfreiche Verwendung dieses Begriffs. Und das ist von dem ungarischen Theoretiker, Politiker, Philosophen Gaspar Miloš Tamás, ja, der schon vor längerer Zeit für die Entwicklung in Osteuropa den Begriff, also ist ein ungarischer Intellektueller gewesen, die Verwendung des Begriffs Postfaschismus vorgeschlagen hat. Und der hat versucht, damit zu beschreiben, eine Umkehr der politischen Entwicklungsdynamik von der Richtung auf die Abgabe nationaler Souveränität, die Universalisierung der Menschenrechte durch die Bürgerrechte, eine Umkehr dieser Entwicklung hin zurück zu einer nationalen Souveränität, Einschränkung von Bürgerrechten, einem Exklusivwerden der Menschenrechte gebunden an nationale Zustimmung zu fassen. Ja, also der hatte damit eben Ungarn im Blick, Polen, Tschechien und so weiter. Ja, das finde ich eine interessante und hilfreiche Art, mit diesem Begriff zu operieren, der eben diese Idee der Exklusivität von Zugehörigkeit und Rechten in den Blick nimmt. Ja, also da könnte man heute nochmal, glaube ich, durchaus, das könnte man sich nochmal vornehmen und überlegen, ist dieses das, was er damals eben vor allem noch für bestimmte osteuropäische Entwicklungen nach 1989, so diese Enttäuschung darüber, dass der Liberalismus seine Versprechen nicht erfüllt hat, sozusagen, was er da beschreibt, ob das nicht was ist, was sozusagen jetzt global eine große Rolle spielt. Ja, also das finde ich eine hilfreiche Begriffsverwendung von jetzt Postfaschismus.
Mhm. Wobei man bei Osteuropa würde mir sofort naheliegen zu sagen, ja, da sind die Unterschiede sowieso enorm. Die Befreiungsbewegungen in Osteuropa waren ja Nationalbewegungen. Dass das sozusagen den Versuch gab, in eine europäische Bewegung umzumünzen, umzulenken, blieb ja in allen Ländern eigentlich total problematisch und heute zeigt sich das nochmal stark. Aber sozusagen der Grundsatzpunkt dabei ist, wenn man diese Phänomene jeweils anschaut, sieht man natürlich vor allem Unterschiede. Wobei dann die Frage wäre, ist das nicht auch das Interessante daran? Also zu sagen, ich habe hier einen Vergleichs, ich habe sozusagen einen Vergleichsmaßstab. Ja, ja. Also das war so und ist hier jetzt aber anders, ja, aber ja, das ist das Gleiche. Ja, ja. Also ich finde zum Beispiel auch den Vorschlag von Patrick Eiden-Offe sinnvoll zu sagen, ja, also was ich hier sozusagen brauche, was ich hier habe, ist ein Bündel. Ja. Und diese Bündelung ist aber nicht zufällig, dass diese verschiedenen Phänomene oder Entwicklungen gleichzeitig oder zusammen auftreten. Ja. Wenn sie es zusammentun, dann zum Beispiel könnte es sinnvoll sein, von Faschismus zu sprechen.
Ja. Also darf ich da kurz eine Sache sagen, weil das finde ich auch total hilfreich und würde gerne noch einen Aspekt einbringen, den ich jetzt in dem neuen Buch von Eva von Redeker gelesen habe. Total banaler Punkt, aber ich habe den schon länger nirgendwo gelesen, dass sie sagt, naja, im Vergleich, das ist immer eine dreistellige Relation. Ja, und man muss sozusagen den Tertium Comparationis, das Dritte, ja, präzise bestimmen, ja, um zu sagen, Was gucken wir uns hier überhaupt an? Das finde ich einen hilfreichen Hinweis. Aber ich würde gleichzeitig ein Stück weit dir widersprechen und sagen, natürlich sieht man viele Unterschiede, wenn man den Begriff annimmt, aber man sieht auch wahnsinnig viele Ähnlichkeiten. Ja, und ich finde das, also ich habe jetzt wirklich 2 Jahre lang unendlich viele Texte aus den 20ern, 30ern, 40ern, 50er Jahren gelesen. Ja, von Leuten, die da waren, die geflohen sind, die Deutschland besucht haben, Reiseberichte geschrieben haben und so weiter. Und es ist einfach, ich finde, genauso wie man auf enorm viele Unterschiede stößt, genauso krass, wie viele Beschreibungen doch extrem gut zu passen scheinen auf die Gegenwart. Man darf sich davon nicht verführen lassen, die Unterschiede unter den Tisch zu kehren. Man sollte sich, glaube ich, aber von den Unterschieden und auch von dem Respekt vor diesem, vor der enormen Aufladung, die der Begriff Faschismus ja zu Recht hat, ja, als sozusagen eine extreme Form von Ausnahmeherrschaft, um jetzt den Begriff von Demirovic zu verwenden. Man sollte sich davon umgekehrt aber auch nicht verleiten lassen, Phänomene und Aspekte, die doch sehr ähnlich sind, zu unterschlagen. Ja? Also,
die Frage wäre aber doch vor allem auch immer, was daraus folgt. Also im Prinzip haben wir jetzt doch sehr lange in quasi so einer Indiziensuche irgendwie verbracht oder Fragen danach, worauf trifft das zu, was beschreibt das? Und eben nochmal auf den Text von Patrick Aidenhoffe zurückzukommen, also man kann hören, wir empfehlen ihn. Er sagt ja, dass er es selbst vorziehen würde, eben von Faschisierung zu sprechen, und so heißt der Text ja nun auch, und weist eben darauf hin, dass die Umstellung auf Prozessbegriffe insgesamt in jetzt Theoriegeschichte eine moderne Angelegenheit ist sozusagen, und verweist eben zum Beispiel auch auf die Rede von Identifizierung anstatt von Identität, beispielsweise schon bei Freud in Massenpsychologie und Ich-Analyse, was ein ganz interessanter Text ist, weil er eben einerseits so stark auf Faschismus sozusagen reagiert, eigentlich aber auch noch was ganz anderes macht. Was man daran an diesem Text, also Freud jetzt zum Beispiel, aber eben auch sehen kann, ist, dass er eben nicht von Identität spricht, sondern von Identifizierung, um über Spektren reden zu können und um eben ein Phänomen nicht stillzustellen. Ja. Ja? Und das wäre eben auch der Grund dafür, dass Patrick Aidenhoffe eben vorschlägt, von Faschisierung zu sprechen, um eben um Prozesse in den Griff zu kriegen, die ein gewisses Spektrum von faschistischen Elementen aufweisen. Ja. Und dann braucht man eben nicht das machen, wogegen sich ja Alex Demirovic auch wendet und wogegen wir jetzt auch eher gesprochen haben, dass man sagt, ja, wenn man die und die Kriterien abhaken kann, also meinetwegen 7 von 10 müssen realisiert sein, dann kann man davon sprechen, aber wenn es nur 6 sind, ja, nicht.
Oder also ich so. Meine, Alex, wenn ich ihn richtig erinnere, sagt ja schon, dass es eigentlich auch produktiv ist, so einen Merkmalskatalog zu haben, ja. Und er schlägt ja quasi ein bestimmtes Merkmal dann auch als das Entscheidende vor. Das hast du ja vorhin auch genannt, ne? Also diese Idee sozusagen, dass in einer Krise des bürgerlichen Machtblocks innerhalb des kapitalistischen Nationalstaaten eine bestimmte Form von Ausnahmeherrschaft installiert wird. Ne? Das ist ja diese Definition von Pulanzas, die sich dann bezieht irgendwie auf die marxistische Tradition und so weiter. Freuds Text ist ein wirklich interessantes Beispiel, weil der ist von 1921 und das Wort Faschismus kommt darin nicht vor. Hintergrund dieses Textes sind vor allem, würde ich sagen, die Entwicklung oder die Beobachtung Freuds zur Entwicklung im Ersten Weltkrieg und dann auch sozusagen die Erfahrung der Rückkehr der Kriegsveteranen und die Unordnung, die dadurch in der Politik sozusagen entsteht. Und gleichwohl ist es so, dass das einer der Texte ist, es ist immer wieder bemerkt worden von Georges Bataille in den 30ern bis heute von Robert Miesig, dass dieser Text offenkundig sehr präzise etwas über den Faschismus sagt, was ja vielleicht schon auch wieder auf die Frage zurückverweist, gibt es den Faschismus vor dem Faschismus? Ja, und dann würde ich eben sagen, das wäre ein Text, den man nehmen kann, um zu sagen, wir können hier eigentlich sozusagen in die Umstände der Genese dieses politischen Phänomens quasi live hineinschauen, bevor sich das sozusagen eigentlich überhaupt erst als ein Gegenstand eigener Geltung konstituiert hat. Zur Frage der Faschisierung. Also ja, ich finde das produktiv, ja. Aber genauso wie bei Postfaschismus habe ich oft das Gefühl, es ist auch eine Art Verlegenheits- rede. Ja, man traut sich nicht richtig zu sagen, das ist Faschismus. Man will aber irgendwie doch das verwenden. Also es gibt, glaube ich, präzise Verwendungen dieses Begriffs, die zum Beispiel darauf abzielen, Patrick macht das, Leute wie Simon Strick oder Raoul Zelig machen das auch, die darauf abzielen, dass man faschistische Entwicklungen nicht so sehr an einzelnen Akteuren, die sich dann meinetwegen selbst faschistisch nennen oder eindeutig als faschistisch identifizierbar sind, nach einem Kriterienkatalog festmacht, sondern eher als ein breiterer gesellschaftlicher Prozess zu fassen ist. Das finde ich präzise. Die Faschismustheorien, die ich produktiv finde, gehen aber ohnehin oder nehmen ohnehin schon als ein zentrales Merkmal des Faschismus auf, dass es sich um etwas Prozesshaftes und Dynamisches handelt. Ja, also in denen ist meines Erachtens genau das, was der Faschismus, Faschisierungsbegriff versucht zu fassen, in Abgrenzung zu zum Beispiel einer Faschismusvorstellung als ein staatliches Regime oder als ein Gewaltapparat oder so weiter, ja. Also dafür wird er ja dann in Abgrenzung benutzt, ja. Das ist in vielen der Faschismusbestimmungen auch aus den 30ern, 40ern, 50er Jahren schon enthalten. Und insofern gibt es, glaube ich, die Gefahr, wenn wir jetzt sozusagen dieses Abgrenzungsspiel machen und sagen, nein, wir sprechen nicht von Faschismus, aber Faschisierung ist vielleicht gut, ja. Also ich, wie gesagt, ich finde, man kann das produktiv machen, aber wir laufen Gefahr, auch eine sehr statische Vorstellung, eine sehr auch simplifizierende Vorstellung dessen als Gegenbild zu malen, was Faschismus ist. Und dann entgehen uns, glaube ich, wieder wichtige Aspekte. Ja? Also so, glaube ich, müsste man das ins Verhältnis setzen. Also ich habe wirklich das Gefühl, viele dieser Debatten, also deswegen habe ich eingangs gesagt, für mich, und ich streite mich da auch oft mit Leuten erheblich drüber, für mich ist nicht so wichtig, ist tatsächlich dieses identitäre Moment zu sagen, etwas ist so oder nicht, nicht so zentral. Ich habe das Gefühl, viele dieser Debatten, da geht es immer darum, entweder eine krasse Art von Warnung auszusprechen, ja, oder abzuwiegeln. Und damit verfehlen sie meines Erachtens oft eigentlich das, worum es geht, nämlich die politische Entwicklung, die es derzeit gibt, in Richtung auf Entmenschlichung, Entrechtung, gegen universalistische und egalitäre Prinzipien, ja, der effektiv entgegenzutreten. Ja. Und stattdessen wird die ganze Zeit, nein, wir sind noch nicht im Faschismus, oder oh, wir müssen die Demokratie schützen, weil sonst kommt der Faschismus. Und wir sehen dann nicht mehr, dass in unseren Demokratien, ohne dass sie ein faschistisches Regime oder ein faschistischer Staat sind, schon Grundrechte angegriffen werden, anti-egalitäre, antisoziale Prozesse, Politiken umgesetzt werden in einem Ausmaß, ja, gegen die wir uns jetzt sofort stellen müssen.
Ja, das ist ja auch einer der Punkte, den du immer wieder hervorhebst in deinen unterschiedlichen Publikationen und damit ja keine Einzelmeinung vertrittst, sondern den auch historischen Befund wiederholst, dass Faschismus immer in Demokratien entstanden ist. Also man also auch nicht einfach sagen kann, mehr Demokratie wird uns davor beschützen. Aber Entschuldigung, du wolltest gerade.
Ich wollte aber noch eigentlich direkt zur Gegenwart fragen.
Ja, gerne.
Du hast vorhin so ganz selbstverständlich nebenbei gesagt, dass Faschismen Reaktionen auf Krisen sind. Aber dann wäre ja schon die akute Frage, in welchen Krisen haben sich diese Gesellschaften befunden, dass dies nun die Reaktionen darauf sind. Also was macht die faschistischen Reaktionen darauf gerade so attraktiv auch? Nachdem, wenn wir uns einig sind, dass das zumindest über Jahrzehnte nicht in dieser Weise virulent gewesen ist.
Ja, das finde ich eine ganz wichtige Frage. Und mir hat da, also die klassische marxistische Antwort wäre ja zu sagen, Faschismus ist eine Reaktion auf eine große ökonomische Krise des Kapitalismus. Und zwar eine Krise, in der der Kompromiss, den sozusagen der bürgerliche Machtblock, ich benutze jetzt diese marxistischen Terminologien, geschlossen hat und in dem ihm die Integration auch eines Teils der nichtbürgerlichen Klassen, insbesondere der Arbeiterschaft, gelungen war, in dem das nicht mehr funktioniert. Ja? Und der Faschismus ist dann sozusagen die Möglichkeit, eigentlich die kapitalistische Produktionsweise aufrechtzuerhalten durch Zwangsmittel statt durch Gewaltmittel. Finde ich, kluge Beobachter in der 20er und 30er Jahre haben dann darauf hingewiesen, dass wir aber sozusagen den Faschismus eigentlich dann sozusagen als Phänomen in der politischen Sphäre verorten müssen. Also es ist nicht einfach eins zu eins eine Folge aus einer ökonomischen Krise, sondern dann, wenn sich diese Krise in sozusagen die Frage der politischen Vergesellschaftung übersetzt oder darin durchschlägt, ja, dann wird Faschismus eine mögliche Option unter anderem. Und da würde ich dann tatsächlich sagen, das ist genau die Parallelität, die wir jetzt haben. Die Institutionen der Demokratien der 20er Jahre in Italien und in Deutschland waren nicht in der Lage, diese Krise zu bewältigen, ja, und waren eigentlich der ökonomischen, sozialen und technologischen Entwicklung, die sich vollzogen hat, die sich im rasanten Tempo vollzogen hat, nicht mehr angemessen. Ja. Das ist der Punkt, den Luz de Lier, finde ich, also da habe ich viel von ihr gelernt, gesagt, die Institutionen, in Italien kann man das sehr gut zeigen, in Deutschland ist es komplizierter, glaube ich, ja, über die sozusagen politische Willensbildung, Integration, Entscheidungen und so weiter erfolgten, entstammten eigentlich noch einem ökonomischen, sozialen, technologischen Paradigma Mitte des 19. Jahrhunderts, die mit der Entwicklung nicht Schritt gehalten haben. Alles vor dem Hintergrund einer, glaube ich, sehr grundlegenden Krise kapitalistischer Verwertung, ja.
Für beide Situationen könnte man ja eben einen Begriff nochmal aktivieren, der für dich wichtig ist und bei dem ich dann gerne wissen würde, wo ihn dann wirklich auch in der Gegenwart, in den Polykrisen, die du gerade quasi benannt hast, verortest. Also du hast ja in einem Aufsatz in der Berlin Review zum Beispiel davon gesprochen, dass Faschismus also hier einen Lustgewinn verspräche. Und das ist also ja nicht vor allem jetzt erstmal eine Reaktion auf diese konkreten Krisen, hängt mit ihnen aber zusammen. Ja. Und worin besteht der?
Wobei, also ich glaube, das Argument ist ja auch, oder die Frage, die dahinter steht, ist, warum entscheiden sich Leute für Dinge, die ihnen objektiv schaden, ökonomisch und nicht nur ökonomisch, auch sozial. Ja. Und darauf ist ja, glaube ich, das die Antwort. Es gibt hier eine Form von Attraktivität, die affektiv ist, die nicht rational ist, die dann aber tatsächlich auch Faschismus heißen kann.
Ja, vielleicht kann ich noch eine Sache ergänzen zur Antwort vorher, die mir, glaube ich, noch wichtig ist, nämlich zu sagen, auch wenn der Faschismus sozusagen als politische Option attraktiv wird, auch wenn das in einem Zusammenhang steht, also auf der politischen Ebene, wenn das im Zusammenhang steht, auch mit Krisen zum Beispiel auf der ökonomischen Ebene, gibt es auf der Ebene des Politischen dann, würde ich sagen, im Faschismus tatsächlich so eine Art von, ich würde das jetzt nennen, und ich glaube, es leitet dann vielleicht auch über zu der Frage, so eine Art des Freidrehens. Ja? Also im Grunde kann der Faschismus die Krise, die zugrunde liegende ökonomische Krise, nicht lösen, ja? Also weil er gar nicht darauf zurückwirkt, ja? Sondern er verabsolutiert eigentlich im gewissen Sinne die Ebene des Politischen, ja, und dreht darin frei. Und das, deswegen gibt es sozusagen im Faschismus, deswegen ist mir so wichtig, die Dynamik und das Bewegliche daran zu betonen, deswegen gibt es im Faschismus so sehr diese Dynamik der Selbstradikalisierung. Ja. Also ich würde sagen, die ist tatsächlich ein Stück weit darin angelegt. Es gibt dann auch immer Hemmnisse und es muss nicht immer bis zum Letzten gehen, ja, also das ist nicht der Punkt, aber es gibt darin diese Gerichtetheit und die, würde ich sagen, ist darin angelehnt und das ist mir wichtig, an dem Phänomen. Ich glaube, daran sieht man dann auch schon einen der zentralen Aspekte, warum das attraktiv ist. Und ich will das wirklich ganz schlicht so sagen, der Faschismus ist mitreißend. Ja, der Faschismus ist auf einer bestimmten Ebene zwar sehr anstrengend, weil man die ganze Zeit sozusagen angerufen wird, ja, aber gleichzeitig entfaltet er darin eine ungeheure Stoßrichtung, ja, in die man sich einbeziehen lassen kann, ja, und ich glaube, die ist wahnsinnig attraktiv in einer Situation, in der man das den Eindruck hat, viele Wege sind versperrt, es gibt wenig Bewegung, alles ist zäh und langsam, und alle sagen auch noch immer die ganze Zeit, seid geduldig, strengt euch noch mehr an, da muss man auch Verständnis für haben, hier geht's um Ausgleich, Kompromiss und so weiter, ja. Und da schlägt das faschistische Angebot auf den Tisch und sagt, Schluss, ich habe vielleicht auch keine Lösung, aber jetzt ziehen wir erstmal los. Ja? Also Adorno stellt das schon in den 60er Jahren fest, finde ich super, wie er das beschreibt. Und das Problem ist aber, wenn es sozusagen um diese Art des Mitgerissenwerdens und Dabeiseins geht, ja, dann ist das, glaube ich, muss das sich konstituieren, indem gleichzeitig immer auch eine Feindbestimmung passiert. Oder eine Feindbestimmung ist, glaube ich, ein wahnsinnig wirkungsvolles Mittel, um diesen Einbezug und dieses Zugehörigkeitsgefühl und diese Dynamik in Gang zu setzen und auch in Gang zu halten. Ja, also es muss eigentlich auch immer ein neuer Feind gefunden werden, den man ausschließen kann, den man vernichten kann, ja, und über den man sich erheben kann, ja. Und es gibt ja da wirklich, finde ich, sehr gute, auch frühe Analysen dazu, die zeigen, dass man, also zum Beispiel im deutschen Faschismus, im Nationalsozialismus, ja, dass man eigentlich sozusagen die Kohärenz der germanischen Rasse, in Anführungsstrichen, ja, sozusagen überhaupt nur herstellen konnte, indem man die Gegenrasse des Juden postuliert hat, ja, und der ist deshalb natürlich so wichtig in der deutschen Konstellation, ja, weil er eigentlich in einem gewissen Sinne ununterscheidbar ist, ja, von sozusagen der germanischen Rasse. Es gibt ja diese Rassen nicht, ja, also es muss sozusagen geschaffen werden, ja, es lebt unter uns, ist deutscher Bürger, hat im Ersten Weltkrieg gekämpft und so weiter und so fort, ja, vollkommen integriert, liest auch Goethe und findet Goethe wichtig, ja, hatte Kleist im Tornister und so weiter und so fort, ja, und Ernst Bloch zum Beispiel 1935 beschreibt das wahnsinnig gut, ja. Die Kohärenz der germanischen Rasse kann überhaupt nur hergestellt werden, indem diese Gegenrasse postuliert wird, auf die sich natürlich eigentlich die eifersüchtige Bewunderung sozusagen richtet. Und die muss dann sozusagen immer wieder ausgeschieden werden, weil sonst gibt es keine Kohärenz. Und ich glaube, das ist eben in einer Situation, in dem viele Menschen sich, glaube ich, als sehr häufig Ohnmachtserfahrungen machen, in denen viele Menschen sehr häufig Ohnmachtserfahrungen machen. Und das ist im Kapitalismus für uns alle, würde ich sagen, konstitutiv, ja, dass wir eigentlich angesprochen werden, adressiert werden als selbstmächtige und selbstwirksame Subjekte, ja, und gleichzeitig konstant die Erfahrung machen, dass wir von fremden Mächten abhängig sind, dass wir eben nicht unseres Glückes eigener Schmied sind. Ist das in einer Situation, in der sich das zu einer grundsätzlichen Systemkrise ausweitet, glaube ich, wahnsinnig attraktiv. Und das muss man, glaube ich, ernst nehmen. Ja?
Und also, der Lustgewinn besteht dann also vor allem in sozusagen Selbstermächtigung gegen Ohnmachtserfahrung oder wie würdest du es sagen? Denn ansonsten würde ich sagen, dass die durchaus komplexe Herstellung eines Feindbildes, wie du es jetzt gerade beschrieben hast und damit ja auch nochmal auf einen wichtigen Punkt hingewiesen hast, nämlich die zumindest für den deutschen Faschismus konstitutive Bedeutung des Antisemitismus, der aber auch schon vorher quasi bereitgestellt war. Also konnte man in den Faschismus sehr gut integrieren, weil es den eben schon vorher gab. Aber das ist ja ziemlich kompliziert, das herzustellen. Also man kann sich das intuitiv aneignen, aber es ist nicht unterkomplex zumindest.
Kannst du kurz sagen, inwiefern du denkst, dass diese Herstellung eines Feindes kompliziert ist? Weil ich würde nämlich sagen, man könnte auch sagen, diese Entscheidung, Freund-Feind-Unterscheidung, ist ein sehr einfacher Mechanismus der Integration. Deswegen würde mich interessieren, was...
Ja, das ist einfach, aber das, was du gerade beschrieben hast, auch von der historischen Herleitung her, ist es eben nicht. Also die Frage für mich wäre immer, von wem spricht man dann? Und ich hatte ja eben zunächst davon gesprochen, wo der Lustgewinn des Faschismus in der Gegenwart sitzt. Und dann kann man eben einmal auf sozusagen das Mitreißende gehen, was du gesagt hast, was man vermutlich beispielsweise bei bestimmten Veranstaltungen, sag ich jetzt mal ganz verknappt, erleben kann. Und dann gibt es sozusagen die eher zerebrale oder reflexive Herstellung eines Lustgewinns. Und als die würde ich das beschreiben, was du gerade erzählt hast, nämlich die meinetwegen geteilte Begeisterung für bestimmte Referenzen und so weiter. Und die ist ja nicht, nicht einfach.
Ja, aber kann man nicht vielleicht sich das so denken, dass das nicht zwei komplett getrennte Dimensionen sind, sondern dass das in sehr vielfältigen Weisen verschränkt
ist. Ja, sicher, aber für mich müsste das noch konkreter werden.
Ja, ich versuche es gerade konkret zu machen. Also das wäre jetzt mein Vorschlag zum Beispiel. Ich meine, was sind die zentralen Verbindungsmomente für, würde ich sagen, fast alle extrem rechten, nationalistischen, reaktionären Bewegungen heute? Ja, das ist einmal ein Antimigrationsprogramm. Sehr häufig in Europa gekoppelt mit einem virulenten antimuslimischen Rassismus. Und das ist andererseits...
Und also wirklich auch nicht zu vergessen, Anti-LGBTQ.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das wäre für mich der zweite Aspekt. Ne? Also dieser Hass auf Queer, auf Transmenschen, auch eine darin enthalten eine sehr virulente Form von Misogynie auch, ja. Und ich würde sagen, wir können sozusagen live beobachten, wie die Herstellung dieser Feindbilder im intellektuellen Bereich, in Medien, von Politikerinnen sich sozusagen befruchtet mit genau diesen Räumen populärer in Bewegung setzen im Digitalen, ja, also durch das Sharen von Memes, von Texten in den Kommentarspalten, bei den Reden im Bundestag, ja, also bis in die Rhetorik der Regierungsparteien, ja, findet das sozusagen mittlerweile Eingang. Und da geht's ja immer darum, sich abzusetzen, ja, aber es geht auch darum, glaube ich, einen Gegenstand zu haben, an dem man sich sozusagen schadfrei vergehen kann, ja, und da eigentlich eigene Fantasien, Sehnsüchte und so weiter projektiv sozusagen anderen zuzusprechen und ihnen dann sozusagen vorzuenthalten. Ja? Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Art, sozusagen eigene Ohnmacht in ein Gefühl von Souveränität zu verwandeln. Das ist gleichwohl, es ist eine Souveränität, die auch mit einer eigenen Unterordnung einhergeht. Ne? Also es ist sozusagen eben nicht das selbstmächtige Individuum oder so, ja, aber das selbstmächtige Individuum erfährt sich ja die ganze Zeit strukturell als machtlos, ja, und geht deswegen sozusagen diese Umwege.
Ja, also das leuchtet mir durchaus ein, aber es ist so, dass in dieser Interpretation Faschismus als Lustgewinn im Prinzip ein Kompensationsmechanismus für schwache Psychen ist, sozusagen, oder für zumindest Personen, die die schwachen Anteile ihrer Psychen nicht anders bearbeiten können, als indem sie dem dann hinterherlaufen, sozusagen.
Oder vorauslaufen, aber das würde mir nicht reichen.
Ich würde es anders sagen. Ich würde sagen, es ist eine Option, die, also es ist eine Art Option zur Identifikation, ja, oder zum Identifizieren, die aber durch institutionelle Rahmungen, durch bestimmte Kontexte, durch lebensweltliche Umwelten, Atmosphären nahegelegt wird. Und ich würde auch nicht sagen, dass das was mit schwachen Psychen zu tun hat, sondern das betrifft uns alle. Also ich glaube, wir können das alle an uns beobachten, in bestimmten Situationen, in unterschiedlichen Ausprägungen. Und es würde ja eher darum gehen, sozusagen auf der Ebene der institutionellen Rahmung, der Organisationsform unseres Zusammenlebens, ja, gegen Institutionen, gegen Organisierungsweisen, gegen Umgangsweisen stark zu machen, die eben andere Formen der Bezugnahmen aufeinander ermöglichen, nahelegen, stark machen und die dadurch vielleicht auch, und das kann eben der Faschismus meines Erachtens nicht, ja, die dadurch vielleicht auch auf diese krisenhafte Grundlage des ganzen Prozesses wieder einwirken können und die verändern und verwandeln können. Ja, also deswegen ist, glaube ich, sind Räume der Bildung, Räume des Austauschs und so weiter, ja, die sind nicht per se antifaschistisch, aber die sind, glaube ich, wichtig, weil die Orte schaffen, an denen solche anderen Formen der Bezugsnahme aufeinander möglich werden. Und es ist eben auch kein Zufall, dass die gezielten Angriffen durch diese Akteure deshalb auch ausgesetzt sind.
Ja, das ist schon klar, wobei das auch bedeuten würde, dass politische Bildung sozusagen hilft. Ja, und das könnte man auch in Frage stellen. Also unser Kollege am KWI, Tim Schanetzky, hat ja kürzlich eine Studie über die Bundeszentrale für politische Bildung veröffentlicht und da also die Wirksamkeit von politischer Bildung doch in gewisser Weise in Frage stellen müssen aufgrund des historischen Befundes. Also das ist mal die eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass ich nicht so richtig über den Punkt hinwegkomme in deiner Lesart des Ganzen, die Hinwendung zu Faschismus oder Faschismus als Lustgewinn letztlich doch als was sehen zu müssen, was vor allem regressiv ist. Und ich argumentiere ein bisschen dagegen, weil ich selber auch dazu neige und mir in gewisser Weise misstraue, weil ich den Eindruck habe, in dem Moment, in dem man das sagt, ja, diejenigen, die sich so verhalten und deren Begehren dahin geht, eben endlich ein faschistisches Subjekt sein zu müssen, man irgendwie Asymmetrien aufbaut von einem selbst, der also seine Affekte und so weiter da besser im Griff hat und eben anderen, die das nicht tun und deswegen sich so verhalten. Und das finde ich unzureichend.
Aber die Lesart teile ich eben gar nicht.
Ah, also ja. Ich habe dich falsch verstanden, soll das heißen.
Ja, vielleicht. Also erstmal, glaube ich, ist es natürlich auch ein Problem vielleicht, in diesem Text schlage ich sehr forciert eine subjektivierende Dynamik sozusagen vor, von der ich eben den Eindruck hatte, dass sie in der aktuellen Diskussion über Faschismus oder über eine mögliche Wiederkehr des Faschismus oder Faschisierungsprozesse zu wenig in Betracht gezogen wird und man müsste sie um andere ergänzen. Also das ist, glaube ich, sozusagen das Erste. Aber das Zweite ist, ich glaube, dass diese Betrachtungsweise ganz im Gegenteil zu dem, was du sagst, ja, also im Gegensatz zu so einer so einem Othering der Faschisten, uns helfen kann, uns selbst einzubeziehen in diese Dynamik, indem wir nämlich, oder in die Betrachtung, indem wir nämlich verstehen, ja, warum bestimmte Formen von Identifizierung und Ausgrenzung, ja, warum die so wirkmächtig sind, ja, warum die so attraktiv sind, warum die Spaß machen. Und ich glaube, das ist genau der Einsatzpunkt, den die Referenzen, mit denen ich das versuche zu entwickeln, also primär Gilles Deleuze und Félix Guattari, aber auch Michel Foucault in den 70er Jahren, gibt andere, diesen Punkt stark machen. Ja? Also der Ausgangspunkt ist zu sagen, da ist was in uns Menschen, ja, was Bewegung will, was Verbindung, was Connections, sage ich jetzt mal so schlicht, ja, will. Und damit muss man einen Umgang finden. Und kein Umgang ist, zu sagen, diszipliniert euch, haltet euch zurück, noch strenger zu sein,
sich abzugrenzen. Das habe ich aber auch nicht vorgeschlagen.
Nee, das hast du nicht vorgeschlagen. Aber das
ist natürlich eine Alternative. Ja, und genau. Hat natürlich historisch an vielen Stellen auch funktioniert. So ist es ja nicht.
Ja, und wurde ja auch vielfach vorgeschlagen.
Dass irgendwer gesagt hat, reißt euch mal am Riemen. Und
dann naja, sind die Calvinismus, Leute doch nicht Protestantismus ist natürlich genau das.
Ich meine, man müsste natürlich dann gucken, wie diese Form, die du jetzt beschreibst, Eckart, wie die sozusagen selber auch eine Art von Affektpolitik in Gang setzen. Ne? Aber ich meine, was mir erstmal wichtig ist, ist zu sagen, also ich meine, das ist auch zu schlicht und so weiter, aber um noch einmal auf irgendwie Deleuze und Guattari zurückzukommen, die sagen halt, solange der Antifaschismus nicht genauso geil ist wie der Faschismus, ja, hat er keine Chance gegen den Faschismus, weil der Faschismus berührt etwas, ja, was mit der Veränderung von Subjektivierungsweisen durch Industriegesellschaft, durch Massenpolitik, durch Demokratisierungsprozesse und so weiter, ja, was sozusagen in der Psyche stattfindet, ja, und daran knüpft der Faschismus auf eine, im gewissen Sinne sprechen sie ihm sehr viel Macht zu, ja, auf eine geniale Weise sagen sie an, ja, und wir, wenn wir sagen, wir wollen aber eine andere Art von Bezugnahme aufeinander, wir wollen eine andere Art miteinander umzugehen und zu leben, nämlich gerecht, gemeinsam und so weiter, dann können wir nicht einfach sagen, das ist uns egal, ja, sondern wir müssen das genauso ernst nehmen wie die. Und das finde ich erstmal wichtig. Und das ist dann eben, würde ich sagen, das ist eben ganz anders als in der zweiten Fassung der Studie zur autoritären Persönlichkeit oder auch bei Erich Fromm, ja, wo es gibt sozusagen bestimmte Menschen mit Ich-Schwäche, ja, und die sind dann anfällig für Autorität. Und dann kann man sagen, das sind 13% in der kapitalistischen Gesellschaft. Und dann kann man eben sagen, ja, die sind entweder eh unbelehrbar oder die müssen eine Psychoanalyse machen oder was auch immer, ja, das finde ich unattraktiv, ja, das unterschätzt, glaube ich, ja, das grundlegende Moment, und mit dem muss ein Umgang gefunden werden, und da ist eben Othering überhaupt gar keine gute Alternative, sondern dann geht es eher darum zu sagen, wo ist eigentlich zum Beispiel der Antifaschismus selbst in einer faschistischen Weise ausgrenzend, disziplinierend und so weiter, ja, und das heißt jetzt nicht, dass man nicht, wo man jetzt wirklich auf faschistische Banden trifft oder so, dass man denen auch militant entgegentreten muss. Natürlich, man muss verhindern, dass die Gewalt ausüben. Ja, das ist völlig klar. Also darum geht es nicht.
Und man muss auch sagen, an welcher Stelle das Nachgeben gegenüber so etwas ethisch einfach horribel ist.
Ja, absolut. Ne? Genau. Also es geht mir nicht um eine Entschuldigung, ja? Aber ich glaube, wir tun gut daran, diese faschistische Dynamik, die ich eben versucht habe, als eine Art von Ermöglichung eines Lustgewinns oder einer Art von sich selbst in Spannung setzen zu beschreiben, die durchaus nah an uns heranzulassen und das ernst zu nehmen, ja, und das eben nicht so abzugrenzen. Ja. Vielleicht noch ein letzter Punkt dazu, ja, weil ich jetzt das so stark gemacht habe mit dem Lustgewinn und so weiter, ja. Von Bataille gibt's schon früher in den 30er Jahren, Georges Bataille, gibt es aber gleichzeitig noch einen Gedanken, der mir wichtig ist, der da weiterführt. Ja? Und er sagt, ja, die Demokratie ist langweilig. Ja? Und deswegen ist der Faschismus irgendwie attraktiv, ja? Weil der ist nicht langweilig. Ja? Aber im Vergleich zu dem, was an Spannung, an Aufregung, an Schönheit, an Wildheit und so weiter möglich wäre, ja, ist der Faschismus selbst nur ein ganz schales Abbild. Ja? Also sozusagen, warum ich das sage, ist, weil ich glaube, man darf jetzt auch wiederum nicht darauf verfallen, sozusagen das, was der Faschismus als Angebot macht, zu hoch zu hängen und irgendwie zu sagen, das ist das Maximum und jetzt müssen wir als Linke auf die Höhe kommen. Sondern eigentlich würde ich vorschlagen, das Angebot, was wir als Linke machen können, in einer emanzipatorischen Weise uns aufeinander zu beziehen, uns auszuleben, gemeinsam Dinge in die Welt zu setzen, ja, ist in Wirklichkeit viel geiler und viel toller und viel viel wilder und so als alles, was der Faschismus jemals anbieten kann.
Ja, ich meine, du hast das ausgearbeitet, die Position von Bataille in einem sehr umfangreichen Aufsatz, den du zusammen mit Elena Stingel geschrieben hast. Georges Batailles antifaschistische Faschismus-Theorie, wo es also vor allem um seinen Aufsatz eben die psychologische Struktur des Faschismus geht, der 1933 ist. Und da beschreibst du das auch, dass er eben am Ende eigentlich aber eher dabei landet, wir müssen mindestens so gute Mittel haben wie der Faschismus. Und die Frage ist aber nun wirklich, worin können die bestehen? Also konkret, welche Vergemeinschaftungsformen kann es geben und so weiter? Und wenn man sich jetzt also eben Batailles eigenen Weg anguckt, hat man ja so doch den Eindruck, dass das auch letztlich in Konflikte führen könnte, denn seine eigenen Bestrebungen, meinetwegen im Collège de Sociologie, also eigentlich auch einer eher elitären Geheimgesellschaft oder so, das mag sein, dass das also noch lustvoller, freudvoller, abgefahrener, was weiß ich nicht, ist als Faschismus bestimmt und vielleicht muss man auch nicht so eine doofe Uniform tragen oder so. Aber es ist jetzt ja nun nicht unbedingt breit erreichbar sozusagen, was da praktiziert wird. Und das ist das, wo es dann letztlich für mich immer auch ein bisschen unkonkret bleibt. Also beispielsweise auch in dem Gespräch nochmal mit Luce de Lire und Alex Demirovic und Tatjana Söding spricht Luce de Lire auch davon, was also eben anstünde und sagt dann am Ende eben zum Beispiel, wenn wir einander zum Essen einladen und unseren Körper intim miteinander teilen, ist das auch schon eine Form der Selbstvergesellschaftung. Also ja, Sex kann antifaschistisch sein und sich zum Essen einladen finden auch viele gut, aber das reicht ja im Prinzip noch nicht, ja? Und also was konkret ist, also was tun sozusagen.
Und also wenn ich das nochmal verschärfen darf, deine Analyse ist ja dann doch letztlich die, dass du davon sprichst, dass das alles deswegen entsteht, weil der Kapitalismus sagen, nicht mehr zurande kommt mit dem, was er angerichtet hat, also nicht zuletzt in der sagen, Externalisierung der Probleme in der Klimakrise oder Katastrophe, auf die es zuläuft. Da ist all das. Also der Faschismus ist dann sozusagen in deiner Analyse irgendwie eine schöne Ablenkung. Da hat man wenigstens Fun, wer es hat. Und die anderen werden eben ausgeschlossen bis vernichtet. Aber es ist natürlich keine Lösung. Aber die Lösung ist auch nicht, sich zum Essen einzuladen.
Das hat ja Morten auch nicht.
Nein, aber ich meine, die Lösung
Morten,
liegt...
Morten möchte uns nicht.
Nein, aber die Frage, liegt die Lösung überhaupt im Gesellschaftlichen in diesem Sinne? Weil wenn du sagst, es ist ein ökonomisches Problem im weiten Sinne, dann müsste das ja eigentlich, dann hilft ja nur die Revolution.
Ja, also ich denke ja, dass das so ist, dass wir natürlich die Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaften reproduzieren, auch auf ökonomischer Ebene, natürlich auch im politischen verhandeln. Und dass wir da, glaube ich, ein Stück weiter... Also es ist natürlich irgendwie blöd zu sagen, naja, wir müssen halt erst den Kapitalismus abschaffen, dann kann es auch keinen Faschismus mehr geben. Aber der Faschismus und die Attraktivität des Faschismus verhindern eigentlich, dass wir überhaupt dahin kommen, den Kapitalismus abzuschaffen. Ja, also Ablenkung hast du gesagt. Ja, ich meine, das ist die pessimistische Ansicht von Horkheimer. Vor allem Horkheimer, Adorno ist ein bisschen komplizierter, nach dem Zweiten Weltkrieg aus verschiedenen Gründen. Und das führt ihn ja dann dazu, eben zu sagen, naja, wir müssen irgendwie die bürgerliche Gesellschaft eigentlich besser befestigen gegen den Faschismus, der aber immer eine Möglichkeit bleibt. Deswegen kann man, ist jetzt auch keine gute Option zu sagen, na, legt man halt die Hände in den Schoß, weil kann man eh nichts machen, sondern ich würde sagen, man muss versuchen, im Politischen Räume zu schaffen, das Pendel oder die Kräfteverhältnisse so zu verschieben, dass man von da auch dann dahin kommt, auch die ökonomischen Grundlagen unserer Vergesellschaftung sozusagen wieder in Angriff nehmen. Also ein paar Stichworte: Wirtschaftsdemokratie, ja, also in unserer in der Art, wie unsere parlamentarischen rechtsstaatlichen Demokratien in Europa und in den USA und so weiter auch rechtlich formalisiert sind, ist die Demokratisierung der Wirtschaft sehr weitgehend eingeschränkt. Ja? Also wäre sozusagen ein, glaube ich, zentraler Ansatzpunkt zu sagen, nein, das weiten wir aus. Das würde auch die Menschen, die davon betroffen sind, ja, in eine Situation versetzen, in dem sie eben doch mehr Selbstentscheidung und Kontrolle über ihr eigenes Leben und über die Bedingungen ihres eigenen Lebens haben, zusammen mit anderen, in Abhängigkeit von anderen. Ich glaube, das ist ein Schritt, der die faschistische Option weniger attraktiv macht auf der subjektiven Ebene und dann eben auch gesamtgesellschaftlich weniger attraktiv macht. Und ich meine, man sieht das auch an Studien, ja. Menschen, die gewerkschaftlich organisiert sind, ja, und die darin sozusagen auch eine Wirkmächtigkeit in ihren Betrieben erfahren, sind weniger anfällig für solche Positionen. Ich glaube, das lässt sich verallgemeinern, ja. Also das ist jetzt auch nicht, das heißt nicht, dass diese Organisationen perfekt sind. Das kann man jetzt, es gibt auch Gründe dafür, warum die Gewerkschaftsbewegung historisch so schwach ist zurzeit und so weiter. Also das muss man alles ernst nehmen. Aber ich glaube, das sind Schritte und das gilt eben auch in der Bildung, ja. Und ich glaube, auf in all diesen Ebenen ist der Schritt hin zu mehr gemeinsamer Selbstorganisation, mehr gemeinsamer Mitbestimmung ist immer der Schritt, der die faschistische Option weniger attraktiv macht, während der Schritt, noch disziplinierender zu sein, noch mehr Abgrenzung zu machen, noch mehr auszuschließen, immer der Schritt ist, der diese das ist nachvollziehbar, warum man das will, ja, und das kann auch in Einzelfällen sinnvoll sein, bestimmte Akteure auszuschließen, Räume zu trennen und so weiter, ja? Aber es ist immer der Schritt, der eben diese Option attraktiver macht. Und ich finde, das ist schon was relativ Konkretes, ja. Und da ist eben auch eine Essenseinladung, ist dann vielleicht auch ein Moment darin, auch wenn der nicht ausreicht.
Ja, vor allem ging es ja eben auch um Dinge, die also in größeren Relationen als einem 1-zu-1-Verhältnis unter Freunden eben Lustgewinn tatsächlich, ja, versprechen, denn darum würde es ja gehen. Also im Prinzip müsste man dann ja sagen, in welcher Weise kann zum Beispiel Vergewerkschaftung, ja, Lustgewinn, absolut, ja, versprechen oder eben Demokratisierung. Ja. Und ja, das ist eben tatsächlich was ich im Moment auch wenig sehe. Wir, ja, müssen.
Darf ich noch einen Satz dazu?
Ja, aber nur einen, weil, ja, wir dann noch zum weiteren Punkt, ja, kommen müssen.
Oh, Wahnsinn, noch ein Punkt. Aber
ja, nur sagen, noch einer.
Ich finde sozusagen wichtig zu sagen, dass große Teile der etablierten politischen Akteure meiner Beobachtung nach genau die gegenteilige Strategie gerade fahren. Also genau die gegenteilige Strategie zu dem, was ich jetzt skizziert habe, als eine gute Umgriff. Ja? Die nämlich sagen, die sagen nämlich genau, reißt euch mal zusammen, schnallt den Gürtel enger, wenn ihr nicht. Geht krank zur Arbeit. Gewerkschaften sollte man eigentlich noch mehr schleifen, ja, weil wir sind jetzt gerade in einer Krise und jetzt müssen wir alle zusammenhalten und so weiter. Und dann kommt die Erpressungsgeste, dann sagen sie, und wenn ihr uns nicht unterstützt, ja,
dann wird's noch schlimmer.
Dann wird's noch schlimmer bei den, ja, Faschistinnen, ja. Und ich finde, das ist eine fatale, fatale, fatale Art und Weise, mit der Situation umzugehen. Und man muss alle Leute unterstützen, die versuchen, diesen Raum wieder zu öffnen, ja. Und das ist natürlich ein umkämpfter Raum, es ist unter extremem Druck, ja. Aber umso wirklich wahnwitzig sind derzeit die Kürzungsprogramme zum Beispiel in der Bildung und Kultur, die stattfinden.
Und so sind aber ja auch genau die letzten entscheidenden Wahlergebnisse zum Beispiel auch in Frankreich zustande gekommen oder dann auch in Deutschland. Also entweder jetzt mit uns oder
aber es gibt natürlich auch ein paar Beispiele, die zeigen, dass man auch auf eine andere Art und Weise durchaus Leute begeistern kann. Also Mamdani habe ich vorhin schon genannt, ja, in New York. Man kann irgendwie an die Linkspartei in Deutschland denken, Teile der Grünen. Man kann an dieses Linksbündnis in Frankreich denken. Ja, bei allen Kritiken, die man an einzelnen Personen und Akteuren darin hat, glaube ich, es gibt durchaus Möglichkeiten, anders damit umzugehen. Und umso verrückter ist es, dass so wenig Parteien diesen Weg gehen, meines Erachtens. Und auch Gruppen, Organisationen und so. Ne? Es ist ja nicht nur auf der Parteienebene, ne? Sondern insgesamt auf der Ebene gesellschaftlicher Institutionen.
Was man in unserem Gespräch bis jetzt noch nicht so viel bemerken konnte, aber eine Wahrheit ist, dass du Literaturwissenschaftler eigentlich bist von der Ausbildung her. Und auch in deinem eigenen Beitrag zum Band Was war Faschismus? Theorie, der eigentlich ein eigener Band ist. Also ich habe ihn mir ausgedruckt und er hat auf jeden Fall Manuskriptlänge. Naja gut, wie auch immer. Also in deinem eigenen Beitrag gehst du ja auf Faschismustheorie als Textgattung vor allem auch ein. Und dein ganzer Ansatz von Theoriegeschichte besteht ja auch darin, dir das als literarische Gattung tatsächlich anzuschauen. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber das ist ein wichtiger Punkt, der letztlich auch in Fragen von Ästhetik, Schreibweisen und so weiter ausgreift, nämlich wie ist das gemacht, was für Texte sind das, und dazu wüsste ich von dir doch gerne noch etwas. Was für eine Gattung ist Faschismustheorie? Wie würdest du sie beschreiben?
Ja, das ist jetzt nochmal eine große, das ist ja was mich sehr interessiert und wo ich gleichzeitig den Eindruck habe, das ist so eine Intuition oder Beobachtung, die ich habe, dass das hilfreich sein könnte, über Faschismustheorie, über Theorie insgesamt, aber auch über Faschismustheorie im Speziellen, in dieser Hinsicht auf ihre Gattungskonvention, ihre textuelle Verfasstheit, ihre rhetorischen Strategien und so weiter, ästhetische Aspekte nachzudenken. Und wo ich aber so ein bisschen unzufrieden bin, weil ich da selbst noch nicht so weit gekommen bin, wie ich damit gerne kommen würde. Insofern, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, erstmal zu sagen, Faschismustheorie als Gattung ist eine Art, ich weiß nicht, ob das jetzt begrifflich richtig gefasst ist, eine Art Retrofiktion, ja, weil ich stark machen würde, als eine Art von Textgattung ist Faschismustheorie ein Produkt von Sammlungs- und Kanonisierungsprozessen in den 60er und 70er Jahren.
Ein Anthologiephänomen,
genau,
ja auch.
Genau, ein Anthologiephänomen, wo nämlich Menschen, Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen, Texte aus den 20er und 30er Jahren, die sich mit Faschismus beschäftigen, die aber ganz unterschiedlichen Charakter textuell haben, ja, also Flugblätter, Reden, Aufsätze, Bücher, Interviews, Zeitungsartikel, Reiseberichte und so weiter, ja, zusammenfassen unter dem Label Faschismustheorie. Und das heißt, wenn man sozusagen in diese Situation der 20er und 30er Jahre guckt, dann ist vielleicht ein Merkmal, das man schon herausstellen kann, ist, dass diese Texte immer auch Gebrauchstexte sind. Also, dass sie immer auch eine Art Interventionscharakter haben, was wollen, sich darauf auf soziale Bewegungen und so weiter beziehen und aufeinander beziehen. Und da eben auch ihre, würde ich sagen, textuelle Verfasstheit in den besten Fällen auch sehr explizit selbst reflektieren. Ja? Also sozusagen sich fragen, wie funktioniert ein Zeitungsartikel? Was macht der? Wie erreicht der Leute? Wie funktioniert eine Rede? Wie überzeuge ich mit einer Rede? Welche Strategien brauche ich dafür? Diese Dimension geht meines Erachtens in der Kanonisierung der 60er und 70er Jahre ein Stück weit verloren. Ja? Und tatsächlich kann man sagen, dass dann im Laufe der 70er Jahre es auch so eine, würde ich sagen, sehr starke Verwissenschaftlichung der Diskussion gibt und bestimmte Merkmale, die vielleicht sozusagen zum Beispiel kommunistische Texte der 20er Jahre, bestimmte Rhetoriken aus in einem bestimmten, im konkreten Kontext haben, weil es irgendwie Parteitagsreden sind oder weil es Beschlussfassungen sind oder weil sie eine bestimmte Art von analytischer Distinktion ausstellen müssen oder so weiter, ja. Die werden dann eigentlich in den 70er Jahren so ein bisschen verallgemeinert, aber ohne diesen Kontext, ja, lösen sich sozusagen von diesem konkreten Gebrauchskontext. Und deswegen haben diese Texte aus den 70er Jahren, würde ich sagen, heute haben die eine ungeheure Patina, ja, also die sind irgendwie auf der Ebene schlecht gealtert, ja. Ich glaube, dass aufmerksame Beobachter auch schon in den 70er Jahren festgestellt haben, dass das eine Art von historischem Cosplay teilweise auch ist, ja. Also, dass da sozusagen Rhetoriken der 20er und 30er Jahren benutzt werden, die mit der Gegenwart nichts mehr zu tun haben und dass diese selbstreflexive Wolte eben ein Stück weit verloren geht. Und ich glaube, eines meiner Ziele mit diesem Band, mit diesen Bänden und auch mit meiner Art, darauf zu gucken, ist tatsächlich, diese selbstreflexive Wolte wieder mehr ins Zentrum zu stellen, weil nämlich damit die Frage, wie kann ein Text wirken und wie kann er antifaschistisch wirken, glaube ich, wieder ins Zentrum rückt. Und damit sind ja genau die Fragen, die wir vorhin hatten, warum ist Faschismus attraktiv, warum sind bestimmte Rhetoriken der Ausgrenzung und der Identifizierung attraktiver als andere, glaube ich, wieder berührt auf der textuellen Ebene.
Ja, also man könnte es vielleicht so beschreiben, wenn ich das jetzt zusammenfassen wollte, wie du die historische Entwicklung von Faschismus-Theorien beschreibst. Es ist ja so, dass das Grundverhältnis, was immer bestimmt werden soll, das von Verstehen und Verhindern ist. Ne? Sagst du selbst in deinem Text und die eher gebrauchstextartigen Sammlungen, von denen du zunächst gesprochen hast, werden vielleicht eher stärker auf der Verhindern-Seite oder sind stärker aktivistisch geprägt. Dann in den ab den 60er, 70er Jahren wird das Ganze so also sehr stark zu dieser Art von Anthologie-Phänomen, mit die du beschreibst, gibt es vielleicht einen stärkeren Akzent durch die Verwissenschaftlichung auch auf dem Verstehen. Und du würdest jetzt, wie ich dich verstehe, das gerne wieder ein bisschen mehr zusammenführen und verstehen und verhindern in eins überführen durch die Auseinandersetzung.
Ja, eben nicht in eins, nicht, ne? Sondern sozusagen in der Frage, also sozusagen, ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Momente, die ja auch Eigengesetzlichkeiten haben, die eigenen Regeln gehorchen, die eigene Zeitlichkeiten und Dringlichkeiten haben, die unterschiedlich funktionieren, aber die auch miteinander zu tun haben und die wechselseitig, glaube ich, ich benutze jetzt dieses blöde Wort, sich befruchten können. Und zwar dann, wenn man erstens ernst nimmt, dass sie getrennte Sachen sind und zweitens ernst nimmt, dass sie was miteinander zu tun haben. Und ich glaube, was mich einfach vielleicht so ein Startschuss dieses Fokuses auf diese Frage war die Beobachtung, dass bestimmte Formeln, nämlich der Art und Weise, bei Clara Zetkin 1923 findet man das sehr prominent, der Art und Weise, wenn wir unseren Gegner besser richtig verstehen, können wir ihn auch besser bekämpfen. Ja? Diese Formeln finden sich durchgängig in der Geschichte der Faschismustheorie bis heute. Also in aktuellen Büchern, die gegenwartsdiagnostisch von einem neuen Faschismus sprechen oder so, finden sich Formeln, die, also entweder sind es die berühmten Zitate, ja, die immer wieder auftauchen, ja, die Evergreens sozusagen der Faschismustheorie, oder es finden sich solche Formeln. Und auffällig ist aber, dass insbesondere in der neueren Textproduktion sehr selten es ein explizites Nachdenken darüber gibt, wie denn dieser Zusammenhang überhaupt zu denken ist. Und ich glaube, das ist auch ein langfristiger Effekt, unter anderem dieser verwissenschaftlichen oder vielleicht könnte man auch allgemein sagen, dieser Trennung der intellektuellen Produktion des Nachdenkens über das Verstehen von politischen Bewegungen, sozialen Auseinandersetzungen und so weiter. Und ich glaube, da wäre mein Plädoyer, nicht jetzt zu sagen, nur Leute, die auch in der Antifa sind, dürfen Faschismustheorie schreiben, ne? Sondern es gibt sozusagen gute Gründe, warum Wissenschaftler mit ihrer Zeit und ihren Instrumentarien aus der Politologie, aus der Literaturwissenschaft, aus der Kunstgeschichte und so weiter sich mit diesen Phänomenen beschäftigen und nicht den Zwängen der konkreten Praxis folgen müssen dabei, ja. Aber wenn sie diesen Anspruch erheben, dass ihr Verstehen helfen soll, den Faschismus zu verhindern, dann sollten sie sich fragen, in welcher Weise ist das denn überhaupt plausibel? Wie ist dieser Zusammenhang zu denken? Ja, das wäre sozusagen das, was ich vorschlagen würde.
Und ja, die andere Frage, die ich noch hätte, und dann langsam Punkt mal wäre, aber auch tatsächlich noch, ob gerade auch für das Verstehen tatsächlich die Theorie immer das beste Mittel ist. Also um auch nochmal auf unseren Podcast hier zu verweisen, wir hatten vor 2 Folgen, was glaube ich, unsere ehemalige Kollegin und Fellow Sophie Duvernoy zu Gast, die über Gabriele Terget lange gesprochen hat, die sie aus dem Deutschen ins Englische übersetzt hat. Und ich würde eben zum Beispiel sagen, um zu verstehen, wie fängt das an mit dem Faschismus, wie bildet sich das aus, ist tatsächlich Käsebier erobert den Kurfürstendamm ein unglaublich fantastischer Roman, weil der insbesondere auch das Mediensystem der Weimarer Republik so genau anguckt und man eben da sehen kann, wie eben ganze Redaktionen umkippen und aber auch, wie unglaublich entscheidend der Opportunismus des Einzelnen eigentlich ist. Also darum geht es ja letztlich auch. Und beispielsweise auch die Frage von charismatischen Figuren. Also im Zentrum des Ganzen steht ein charismatischer, letztlich vollkommen leer bleibender irgendwie Volkssänger. Und das finde ich sehr überzeugend. Das ist sehr zugänglich. Also müsste man nicht eigentlich, wenn man das Verstehen an den Mann bringen will, mehr antifaschistische Literatur und Romane und Filme haben als Faschismustheorien.
Ja.
Sorry,
aber... Ja, ja. Nein, also erstens muss ich jetzt natürlich sagen, dass ich sehr traurig bin, dass du keinen Beitrag für den Band geschrieben hast. Du warst ja angefragt ursprünglich mal. Zu machen. Und es ist, glaube ich, also wir haben einen ganz tollen kunsthistorischen Beitrag in dem Band, wo es um Bilder und Ausstellungen geht als Medium, um über Faschismus nachzudenken und antifaschistische Infrastrukturen, vielleicht könnte man sagen, zu schaffen, der auch ernst nimmt, welche zentrale Rolle Ästhetik für den Faschismus selbst gespielt hat. Aber wir haben keinen Beitrag über Literatur und das ärgert mich auch. Also finde ich schade. Aber ich meine, jetzt legst du selber einen sehr engen Verstehensbegriff an, der, glaube ich, eigentlich deine eigene Perspektive ja gar nicht betrifft. Weil natürlich,
ist ein bisschen korrupt gewesen.
Ja, weil natürlich Literatur auch bestimmte Formen des Verstehens sozusagen mobilisiert und ins Bezug setzt. Und spannend wird's ja auf der Ebene, wenn man sich fragt, also ich fände das nicht überzeugend zu sagen, die Theorie bringt die Erkenntnisse und die Literatur vermittelt sie an eine breite, also hast du das nicht gemeint, aber so könnte man das ja, nein, aber so könnte man das ja.
Ich habe auch nicht Darstellung von innen gemeint. Nee,
genau, aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, sondern man müsste sagen, die Literatur hat eigene Möglichkeiten, Erkenntnisse zu stiften, Verbindungen zu stiften, ins Gespräch zu kommen, sich mit Welt auseinanderzusetzen. Und die sind natürlich essentiell, um die Gegenwart zu erfassen. Und in manche Dinge kann sie vielleicht auch besser fassen als die Theorie. Gleichzeitig ist die Theorie natürlich selbst auch eine Textform, die mit literarischen Mitteln operieren kann. Und ich glaube, das Problem ist eher, wenn man sozusagen so einen engen Begriff von Faschismustheorie anlegt, ja, der mit dem Anspruch auftritt, ich erkläre es jetzt und ich bin sozusagen die maßgebliche Instanz. Also da würde ich auch eher dafür plädieren, eher auch solche, würde ich sagen, hybriden Phänomene oder so weiter in den Blick zu gehen. Und eben auch da würde ich sagen, es gibt sozusagen gute Gründe, warum ein Roman was anderes ist als ein philosophischer Essay oder eine theoretische Erarbeitung, aber es ist auch nicht so, als ob es nicht sehr viele Übergänge und Wechselverhältnisse zwischen beiden gibt. Und das natürlich, wenn es eben auch um die Frage geht, wie wirkt etwas, man sich natürlich auch bei Kunstwerken, bei Romanen und so weiter zusätzlich die Frage stellen kann, nicht nur, was wird vielleicht als Wissen vermittelt oder als Erfahrung oder als Eindruck oder so, sondern auch die Frage stellen kann, welches Verhältnis zu dem Roman oder zu dem Kunstwerk erlaubt mir dieser Text? Also überwältigt mich dieser Text, ja? Zwingt mich dieser Text zu einer Identifizierung, ja? Legt mir dieser Text eine Freund-Feind-Bestimmung nahe? Oder lädt mich dieser Text dazu ein, mich frei zu ihm zu verhalten, assoziativ an ihn anzuschließen, mich mitreißen zu lassen, aber vielleicht auch eine Pause einzugehen oder so, ja? Und das würde ich sagen, das sind Sachen, die Literatur und die Kunst weil sie ja natürlich die Literatur so selbstreflexiv ist, weil sie mit Sprache und über Sprache nachdenkt, da hält sie, glaube ich, auch ganz viele Lehren bereit, die, wo wir sehr gut tun, sie auch in unsere Theorieproduktion sozusagen mit aufzunehmen. Nicht indem wir es genauso machen, sondern indem wir die Verfahrensweisen und Fragen, die damit aufgeworfen sind, ernst nehmen.
Ja, du hast gerade die Formulierung maßgebliche Instanz verwendet für Faschismustheorien, die es vielleicht in keiner Gattung im Einzelnen geben kann oder dass es keine maßgebliche Instanz gibt, um das in den Griff zu kriegen. Das glaube ich auch, aber vielleicht kann man so schön abbinden, dass du zumindest für uns eine maßgebliche Instanz heute gewesen bist, um Schneisen in das Dickicht von einmal dem historischen Phänomen seiner Darstellung in der Gegenwart, dem Theoretisieren desselben und dem Reden über dieses Theoretisieren zu sprechen. Das sind, glaube ich, die Ebenen, die dabei immer alle gleichzeitig im Spiel sind und waren. Und ich würde sagen, wir danken dir jetzt einfach ganz herzlich dafür, dass du das mit uns getan hast.
Genau, danke schön.
Vielen Dank, lieber Morten.
Danke euch für die tollen Fragen und auch das intensive Gespräch. Also, es hat Spaß gemacht.
Schön.
In der nächsten Folge der Krummen Straße sprechen Hanna Engelmeier und Christian Demand mit Eckehard Knörer über den Stand der Dinge im deutschsprachigen Theater. Anlass ist das Theatertreffen 2026 in Berlin.